Deutschlandfunk Kultur.
Heute zum Reformationstag haben wir die große Freude, aus dem Michel live ein Konzert übertragen zu können. Der Michel, das Wahrzeichen von Hamburg, jeder kennt ihn, der irgendwann mal in Hamburg gewesen ist. Und ja, der Michel, wurde mir gesagt, hat sehr, sehr viel mit der Reformation zu tun. Sie nun als Hauptpastor haben gerade eben mir kurz erklärt, naja, so ganz viel kann er ja nicht mit der Reformation vordergründig zu tun haben, weil er ist ja erst später erbaut. Gut, das hatte ich auch gelesen, ein bisschen Wikipedia, Mitte des 17. Jahrhunderts der erste Bau. Heute haben wir, ich glaube, den dritten oder irgend sowas, ne? Der Art durch Krieg und durch Brände, durch Blitzschlag. Der Zorn Gottes hat auch mal die Hamburger getroffen, muss man schon sagen. Spaß beiseite. Ich möchte Sie, Herr Röder, jetzt einfach dann fragen, wenn der Michel überhaupt erst nach der Reformation konzipiert worden ist und erbaut worden ist, was hat er dennoch so mit der Reformation gemein? Worauf beruht seine Erbauung?
Also er geht wirklich weiter zurück als bis zum Bau des ersten Michels im 17. Jahrhundert, denn die Ursprünge reichen zurück ins späte 16. Jahrhundert, also ins Reformationsjahrhundert. Hamburg hat 1529 per Ratsbeschluss die Reformation angenommen. Und das bedeutete, alle Kleriker mussten die Reformation nachvollziehen, mussten lutherisch werden. Wer das nicht wollte, musste die Stadt verlassen. Also das war ja klares Gebiet. Diese Zeit bis 1555 war unsicher. Dann gab es den Augsburger Religionsfrieden. Und die nächstgelegene Pfarrkirche, die erst mit der Reformation selbstständig wurde, unabhängig von der alten Kathedrale, dem Dom Hamburgs, nämlich St. Nikolai, hatte ein Riesenproblem mit dem volkreichen kleinen Stadtteil, in dem viele Menschen starben. Wo soll man die beerdigen?
Vielleicht können wir noch sagen, es gab ja vier große Hauptkirchen damals zu der Zeit. Und Hamburg soll 14.000 Einwohner gehabt haben. Ist ja nicht so viel zu der Zeit, Mitte des 17. Jahrhunderts ungefähr.
Richtig.
Hat das nicht die vier großen Hauptkirchen und Kirchspiele, wie man damals immer genannt hat, haben die nicht ausgereicht?
Doch, die haben natürlich ausgereicht, zumal es auch noch eine ganze Reihe von kleineren Kirchen gab, die auch sehr groß waren. Die waren ja alle erhalten geblieben, zum Beispiel die alten Ordenskirchen aus dem Mittelalter, St. Johannes etwa, die Dominikanerkirche, die vorhanden war, Maria Magdalenen. Und es waren alles große, große gotische Kirchen. Die standen ja alle, wurden auch alle bespielt mit Gottesdiensten. Sogar der Dom, der nicht zur hamburgischen Landeskirche gehörte, wurde regelmäßig mit Gottesdiensten bespielt. Das war gar nicht die Frage. Man fragte ja nicht, so wie wir heute ökonomisch, lohnt sich ein Kirchbau, wenn hier nur 200 Leute wohnen, für 1000 Leute, sondern die gesamte Bevölkerung der Stadt sollte in jeder Kirche Platz haben. Das war die Idee dahinter. Und außerdem dürfen wir nicht vergessen, dass der Radius des Menschen damals, der Lebensradius, ein viel geringerer war, als wir heute haben. Die Menschen waren bei weitem nicht so mobil, sondern lebten um ihren Kirchturm herum, in ihrem zu Fuß genau, oder wenn sie Glück hatten, ein Pferd, lebten tatsächlich um ihren Kirchturm herum. Und insofern begaben sie sich gar nicht weiter. St. Nikolai hatte nun ein Problem mit dem Friedhof. Die Preise für Begräbnisplätze in der Kirche oder auch auf dem Friedhof um die Kirche herum wurden immer höher. Und Hamburger Kaufleute haben sich ja noch nie dadurch ausgezeichnet, dass sie gern Geld ausgegeben hätten und jeden Pfennig umdrehen. Denn vom Geld ausgeben ist in dieser Stadt noch niemand reich geworden. Also kam der damalige Bürgermeister dieser Kirche und dieses Stadtteils St. Nikolai auf die Idee, etwas umzusetzen, was eigentlich erst durch die Reformation und die reformatorische Theologie möglich geworden ist. Nämlich zu überlegen, ob nicht der wiederkommende Christus am jüngsten Tag auch Menschen finden kann, die begraben liegen, die nicht unmittelbar in der Kirche oder um die Kirche herum begraben sind. Das heißt, der wiederkommende Christus wird schon alle finden, die verstorben sind. Und deshalb muss man nicht mehr unmittelbar bei der Kirche beerdigen. Also ging er mit gutem Beispiel voran, gab ein Grundstück, das er hier draußen vor den damaligen Toren der Stadt hatte, um daraus einen Friedhof zu machen. Aber das ist ja immer so das Ding, wenn die vorpreschenden Menschen, die Avantgarde im Denken, auch im theologischen Denken, auf die Volksfrömmigkeit trifft, was so tief verankert ist, lässt sich nicht so schnell umpolen im Kopf und im Herzen der Menschen. Also haben die Menschen sich auf diesem Friedhof nicht niedergelassen. Die wollten keine Gräber dort kaufen. Warum nicht? Es gab keine Kapelle, es gab keine Glocken und die Chöre von St. Nikolai weigerten sich damit rauszuziehen, weil ihnen das zu matschig und zu weit war. Die Glocken von St. Nikolai hörte man bei der Westwindwetterlage, die wir weitgehend in Hamburg haben, nicht, denn die klangen in die Stadt hinein, aber nicht nach Osten. Und insofern, nicht nach Westen, Entschuldigung. Und darum wurden die Leute, die dort beerdigt wurden, sang- und klanglos beerdigt. Wir haben das noch sprichwörtlich. Und eigentlich wurden sang- und klanglos nur Selbstmörder, wie man damals sagte, verscharrt und das noch nicht mal auf Kirchengebiet. Also, das war der Grund, warum eine kleine Kapelle gebaut wurde. Spätestens 1601, 1603, so um den Dreh rum, trägt diese Kapelle den Namen St. Michaelis. Wir wissen nicht warum, bis heute nicht, warum sie so heißt. Sie hatte auch kurze Zeit später sogar schon gleich zwei Glocken in ihrem Turm. Und gleichzeitig passierte etwas anderes in der Welt- und in der Stadtgeschichte. 10 Jahre später etwa, nämlich um 1615 herum, beschließt der Hamburger Rat, also der heutige Senat der Stadt, die Stadt zu befestigen. Und zwar massiv zu befestigen. Es roch nach Krieg, der ja dann auch bald ausbrach, nämlich 1618, der 30-jährige Krieg. Und vorher holte man einen der bedeutendsten Fortifikationsbauer Europas, einen Herrn von Falkenburg aus den Niederlanden, hierher, um Hamburg gegen Feinde zu wappnen. Da hat man gesagt, wir haben da ja noch so ein Gelände außerhalb von St. Nikolai, das gehört uns und das werden wir gleich mal mit reinnehmen. Die Wallanlagen wurden also weiter nach außen verschoben und plötzlich war dieses ganze Gebiet, auf dem heute St. Michaelis steht und wo schon diese kleine Kapelle mit dem Friedhof stand, Teil der befestigten Stadt. Ein ideales Gebiet, um dort Menschen anzusiedeln, Menschen, die entweder aus der Stadt selbst kamen oder Menschen, die von außen kamen und die gewünscht waren. Das waren Flüchtlinge, Glaubensflüchtlinge, vor allem aus den spanisch besetzten südlichen Niederlanden. Dort war in Antwerpen waren Lutheraner verbrannt worden, öffentlich auf dem Platz. Reformierte mussten fliehen, das Schreckensregiment des Herzogs von Alba und wie sie hießen, die Statthalter der spanischen Könige dort in den Niederlanden, war gruselig. Und sie flohen hierher nicht nur wegen der Religionsfreiheit, die Hamburg oder sie meinten, dass Hamburg sie gewähren würde, sondern auch wegen der sehr ähnlichen Sprache. Das Plattdeutsche und das Niederländische sind so ähnlich, dass sie teilweise auch hier parallel gesprochen wurden. Niederländisch war zeitweise im 17. Jahrhundert auch Amtssprache in Hamburg. Sie kamen also hierher.
Darf ich kurz zwischenfragen? Sie haben gerade die Sprachbarriere oder auch die Sprachkongruenz hervorgehoben. Wie ist das? Wie bekannt waren eigentlich die lutherischen Schriften? Weil es konnte ja eben nicht auf Deutsch gepredigt werden damals, sondern es wurde ja alles auf Niederdeutsch gepredigt. Und die Schriften sind nun mal nicht Niederdeutsch. Wurde das irgendwie übersetzt? Wurde das übertragen?
Ja, wobei Luther ja, das ist ja die große Leistung, die er geschafft hat. Er hat ja mit seiner Bibelübersetzung, 1522 angefangen mit dem Septembertestament, hat Luther ja eine deutsche Sprache nicht geschaffen, aber eine Möglichkeit geschaffen, dass sowohl die Niederdeutsch sprechenden Menschen im nördlichen Bereich Deutschlands und die Dialekte des oberdeutschen Bereichs dieses, was er da als sein Deutsch in die Bibel hinein geschaffen hat, beide verstehen konnten. Also da war schon ein gewisses Verständnis derer, die lesen und schreiben konnten. Die meisten konnten ja nicht lesen und schreiben. Aber es wurde auf Plattdeutsch gepredigt. Die erste Hamburger Kirchenordnung war natürlich auf Plattdeutsch, nicht auf Hochdeutsch. Und die Choräle sind ja das Entscheidende gewesen. Die Choräle waren auf Hochdeutsch, aber auch es gab auch plattdeutsche bzw. niederdeutsche Choräle, die gesungen wurden. Und die Choräle wurden ohne Orgelbegleitung gesungen. Die waren also tatsächlich so etwas wie ein Katechismus. Die Leute lernten über das Singen die Theologie. Das war der Hintergrund, auch reformatorischer Ideen, also auch das Lernen im Gottesdienst. Das war ein ganz wichtiges Moment an dieser Stelle. Und natürlich wurde auf Plattdeutsch hier auch gepredigt. Es gab viele Prediger, die Plattdeutsch gepredigt haben, übrigens hier an St. Michaelis bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts hinein. Wir hatten eine, bis zum Zweiten Weltkrieg hatten wir eine Dependance unten im Hafen, von 1912 an allerdings erst, nämlich die Martin-Luther-Kirche. Und in der Martin-Luther-Kirche wurde sonntags morgens immer gepredigt, denn die Hafenarbeiter konnten häufig, auch Anfang des 20. Jahrhunderts, nur sehr schlecht Hochdeutsch und fühlten sich einfach wohler mit dem Plattdeutschen. Und die Sprache ist auch so wunderschön deskriptiv, also man kann so herrlich Sachen beschreiben, die man im Hochdeutschen gar nicht sagen kann, im Plattdeutschen, dass selbst wenn wir hier jetzt einmal im Jahr im Michel einen plattdeutschen Gottesdienst feiern, die Kirche immer relativ voll ist, weil die Leute es schön finden, plattdeutsche Predigten zu hören und eine ganze Liturgie auf Plattdeutsch mitzufeiern. Damals war es aber dann so, dass nun dieses Kirchlein plötzlich auch für Gottesdienste benutzt wurde. Denn die strengen Hamburger sahen ein Riesenproblem in diesen Flüchtlingen. Die hatten nämlich ebenfalls zumeist ein falsches Gesangbuch, nämlich ein kalvinistisches. Luther hatte mal gesagt, lieber mit den Papisten eitel Leib und Blut beim Abendmahl, als mit den Reformierten eitel Brot und Wein. Und eigentlich war das Kalvinistische eine viel schlimmere Form des Christentums unter dem damaligen Aspekt als heute. Wenn man sich überlegt, dass wir als lutherische Kirche mit den reformierten Kirchen erst seit 1972 Kirchengemeinschaft haben und vorher nicht hatten, dann zeigt sich, wie lange sich diese Trennung, auch diese konfessionelle Engführung auch gehalten hat an dieser Stelle. Das heißt, diese Menschen mussten irgendwie lutherisch werden. Sie waren ja alle sehr fromm, das darf man nicht vergessen. Die Menschen waren sehr fromm und die gingen sonntags in die Kirche. Und dieses kleine Kirchlein St. Michaelis platzte bald aus allen Nähten. Und dann wurde so eine Flickschusterei betrieben. Man baute hier ein bisschen an und da ein bisschen an und trotzdem half das alles nicht. Die Masse Mensch, die kam, passte nicht in diese Kirche. Und damals hat dann der erste Pastor dieser Kirche, ein Herr namens Glaneus, hat dann einen großen Appell an den Rat der Stadt gerichtet. Wir brauchen hier im Westen der Stadt eine größere Kirche. Und was sagt eine Regierung, wenn jemand nach Geld fragt? Sagt erstmal, die Taschen sind leer. Das war damals auch so. Begründet hatte er das damit, dass er sagt, die Jugend verroht. Die Jugend wird nicht unterwiesen. Sie kriegt keine Werte vermittelt. Sie kriegt keine Moral beigebracht. Die Ethik geht verloren.
Da fällt mir doch aber ein, dass Hamburg zu der Zeit, als diese Diskussion augenscheinlich aufkam, ja schon lange die neue Schulordnung hatte, die ja eigentlich einen großen Fortschritt dargestellt hat.
Das ist immer der Unterschied zwischen Ordnungen, die gut sind, und der Praxis des Lebens. Und diese Ordnung muss da erstmal geschaffen werden, hat sich Ezzati gesagt, bei diesen Leuten, die hierher jetzt hergekommen sind. Das ist ungebildetes Volk und wir müssen dieses Volk bilden. Er hat dann später bei der Grundsteinlegung des ersten großen Michels, und am Ende hat er sich durchgesetzt, aber aus einem anderen Grunde, gesagt, wir bauen hier ein geistiges Siechenhaus. Das heißt, diese Menschen sind geistig krank, die müssen gesunden. Wir bauen ein geistiges Zuchthaus. Die Leute müssen moralisch in Zucht genommen werden, weil hier natürlich eine Vielzahl von Spelunken und Kneipen waren, in denen die Leute dann gespielt haben und gesoffen haben und ihre Familien vernachlässigt
haben. Aber bestimmt nicht Calvinisten.
Bestimmt nicht Calvinisten, aber bestimmt Menschen, die hier gekommen sind und die traumatisiert waren durch Kriegsereignisse. Das darf man nicht vergessen. Wir sagen das heute immer für Menschen, die aus Kriegsgebieten kommen, wie traumatisiert sie sind und erleben das ja auch. Aber Menschen, die damals aus Kriegsgebieten kamen, gerade in diesen Brutalitäten des 30-jährigen Krieges, wenn man den Simplicissimus oder andere Schriften liest, dann kann man das vielleicht erahnen, wie es war, waren mindestens so traumatisiert. Und eben die Idee war ja, aus diesen Menschen bessere Menschen zu machen. Deshalb sollte es auch ein geistiges Lehrhaus sein. Sie sollten auch etwas lernen. Sie sollten ihr Leben in die Hand nehmen können. Und das wäre ja wieder sehr calvinistisch an dieser Stelle dann auch. Das zweite Argument, das Glaneus gegenüber dem Senat bei seinem erneuten Anfragen dann ins Feld führte, war, dass die laufen mir zu den Jesuiten. Keine 500 Meter von hier entfernt heute, oder na, etwas mehr ist es als 500 Meter, lag die Grenze zum damals dänischen Altona. Altona war die zweitgrößte Stadt des Dänischen Reiches, zwar Teil des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation, aber unter dänischer Verwaltung. Und der dänische König hatte schon Anfang des 17. Jahrhunderts für Altona Religionsfreiheit gewährt. Und das bedeutete, dass dort auch römische Katholiken eine Kirche haben durften, ebenso wie Reformierte. Und was für die Lutheraner noch viel schlimmer war, sogenannte Täufer. Also Mennoniten beispielsweise. Menno Simons hatte sich aus den Niederlanden nach Bad Oldesloe, nördlich von Hamburg, geflüchtet und hatte dann hier in Altona sehr viele Familien aus den Niederlanden auch zusammengeführt, die bis heute mit ihren Namen die Straßen prägen. Also von Rosen, van der Smitten. Und es gibt noch eine Reihe von sehr stark geprägten mennonitischen Traditionen, auch nach wie vor eine große mennonitische Gemeinde hier in Hamburg. Aber das waren für die Lutheraner wieder Täufer. Und nach Reichsrecht bestand auf Wiedertaufe die Todesstrafe. Das heißt, da durften Ketzer, nach lutherischem Sinn, durften dort eine Kirche haben. Und das ging gar nicht. Und Juden durften eine Synagoge haben. Das gab es in Hamburg alles nicht. Es gab alles in Hamburg, Hauptsache es war lutherisch. Und insofern war das auch eine Bedrohung für Hamburg. Und die Jesuiten mit ihrem Missionseifer, die in St. Josef an der großen Freiheit waren, natürlich umso mehr und allemal. Also zog dieses Argument. Wir müssen nun gegen diese Gefährdung des wahren, reinen Glaubens und der allein selig machenden Kirche, genau so hat sich die lutherische Kirche hier in Hamburg verstanden, einen Tempel bauen. Und zwar ein massives Bollwerk gegen das Böse. Und das war St. Michaelis. Und zwar stolz nun auch, dass dieses der erste große Kirchbau nach der Reformation war. Alle anderen Kirchen hatten ja längst existiert, waren übernommen worden, waren auch in Hamburg nicht durch Bildersturm gereinigt worden. Schließlich hatten die Hamburger Kaufleute und die Hamburger Handwerker das Geld für die Altäre gespendet und die Kaufleute haben gesagt, ihr könnt euch um Theologie streiten, aber wofür wir Geld bezahlt haben, das bleibt hier drin. Nur was nun der lutherischen Lehre tatsächlich offensichtlich widersprach im Bild, das wurde ausgetauscht und verändert. Und es wurde viel eingeschmolzen an Silber und Gold, das man nicht mehr brauchte, weil nun die vielen Altäre nicht mehr gebraucht wurden. Das ja, aber es gab keinen grundsätzlichen Bildersturm. Hier hatte man nun die Chance, eine Kirche zu bauen nach ganz eigenen Vorstellungen, Maßstäben und Gutdünken.
Eine Nachfrage zum Namen. Sankt Michaelis, ja. Oder der Michel, ja, der Erzengel Michael, der ja den Drachen tötet. Ja. Könnte das nicht symbolisch etwas damit zu tun haben, dass mit dem Drachen, auch in den alten romanischen Kirchen sieht man das zum Beispiel sehr doll, alles Religiöses Andersartige dargestellt worden ist. Also eben zum Beispiel, dass Ketzer und Wiedertäufer eigentlich jene Drachen sind, die ja der heilige Michael dann sozusagen bekämpft. Könnte das vielleicht eine Erklärung für die Namensgebung sein?
Einerseits ja, andererseits ist um diese Geschichte Michael bis ins 18. Jahrhundert so massiv gerungen worden, obwohl der Erzengel Michael ja nun gut biblisch ist, also man durchaus ja eine lutherische Kirche auch nach einem Erzengel benennen könnte, hat es schon in der mittelalterlichen Theologie und erst recht in der reformatorischen Theologie des Luthertums eine Faszination gegeben, zwischen zwei Michaelen zu unterscheiden, nämlich dem geschaffenen Erzengel Michael, von dem in der Offenbarung des Johannes die Rede ist, in Teilen des Danielbuches die Rede ist, und einem ungeschaffenen Erzengel Michael. Und das ist der Sohn Gottes selbst. Michael, wenn man es ins Deutsche übersetzt aus dem Hebräischen, heißt, wer ist wie Gott? Und damals wurde argumentiert, ja, wer ist denn wie Gott, wenn nicht Gott selbst? Sprich, in seinem Sohn, der Mensch geworden ist, der von Gott, dem Vater, unterschieden ist und trotzdem mit ihm wesenseins, der am Ende das Böse besiegt hat durch seinen Tod am Kreuz und der auf der anderen Seite natürlich gegen alles vorgeht, was widergöttlich ist. Insofern ja, schon, also das Böse muss bekämpft werden, vor allem, wenn man sich auf der richtigen Seite weiß. Das ist ja bis heute so, dass die, die auf der richtigen Seite sind, meinen, dann auch bestimmen zu dürfen, dass sie wie Gott sind, wie wir immer wieder an schrecklichen Ereignissen sehen, wenn in allen Religionen Fanatismus zu viel Oberhand gewinnt. Und auf der anderen Seite aber natürlich dieses Gezampel, dass es eigentlich nicht sein kann, dass diese erste evangelische Kirche nicht nach Gott selbst benannt ist. Der erste Michel sollte deshalb auch nach Wunsch dieses Pastors Glaneus, den ich erwähnt habe, Sankt Salvatoris heißen. Also die Kirche des Erlösers. Das klingt nun schon wieder so bayerisch-katholisch, nicht Sankt Salvatoris, aber nur weil Latein einfach die Sprache, die hier gesprochen wurde, unter den Gelehrten. Aber da haben hier die Neustädter gesagt, die nun wirklich nicht das gebildete Volk in der Stadt waren, die haben gesagt, Sankt Salva wat? Die haben das überhaupt nicht verstanden. Und Sankt Michaelis hieß schon damals längst der Michel, auch im 17. Jahrhundert schon. Und das blieb dann auch. Und so hat er sich dann mit dieser Windung, dass eigentlich ja der ungeschaffene Engel Michael, nämlich Christus selbst gemeint war, hat er sich damit rausgeredet. Und so ist dieser Name geblieben und nicht diese Kirche zu einer Salvatorkirche gewesen. Aber natürlich ist sie auch die Kirche, die am weitesten westlich steht. Und sie ist die Kirche, die am höchsten in Hamburg steht. Wir stehen hier 13 Meter hoch, also hier wird die Luft schon dünn fast, nämlich über dem Hafen. Und es ist wie der Engelchor in den alten Kirchen. Der Engelchor war immer das Westwerk und die Orgel mit häufig vielen Engeldarstellungen, schon in der romanischen Tradition, weil von Westen her das Böse kommt und das Böse lauert. Der Westen ist der Abend und dort geht die Sonne unter. Und dort beginnt dann in der Dunkelheit die Macht der bösen Geister und Dämonen und somit auch des großen Feindes, den Michael besiegt hat. Insofern spielt das möglicherweise eine Rolle in der Symbolik des 17. Jahrhunderts und vielleicht auch des Ende des 16. Jahrhunderts, als diese Kirche ihren Namen bekam. Diese erste große Michaeliskirche war dann aber in der Tat kein neuer architektonischer Wurf, sondern sie lehnte sich an klassische Kirchbauten des Mittelalters. Es war ein Langhaus, dreischiffig, großer Chorraum mit drei Apsiden, einer großen Apsis und zwei kleinen, wo dann die Sakristei drin war, mit eingezogenen Emporen. Die brauchte man natürlich schon, weil Gestühl drin war und die Leute eben die Predigt führen sollten. Außerdem war das eine Möglichkeit, Geld zu generieren, denn die Leute mussten Stuhlgeld bezahlen. Zugleich war es Sozialkontrolle, wer kommt in den Gottesdienst, weil die Plätze vermietet waren. Man sah genau, wenn die Familie sowieso dreimal nicht da war, konnte man mal nachfragen gehen, was ist denn los. Also das hatte ja immer auch diese Funktion des Kontrollierens an dieser Stelle. Und gleichzeitig war diese Kirche unendlich reich ausgestattet. Die Decken waren bemalt mit biblischen Szenen, vollkommen ausgemalt. Es gab eine Vielzahl von Gemälden, von Kupferstichen, von Epitaphien, die dort aufgehängt wurden. Also eine Bildfeindlichkeit, wie sie dem Protestantismus ja immer gern untergeschoben wird, wie er für die calvinistische Tradition ja durchaus richtig ist, hat das Luthertum zumindest hier im Norden überhaupt nicht gekannt im 17. Jahrhundert. Im Gegenteil, über der ersten Michaeliskirche prangte im 17. Jahrhundert noch eine große Figur des heiligen Nikolaus von Myra, um deutlich zu machen, wer die Mutterkirche war, nämlich St. Nikolai, die erst 1685 St. Michaelis aus ihrem Schoß entlassen hat in die Eigenständigkeit.
Ja, und Nikolaus als Schutzheiliger der Seefahrer auch, ne?
Und der Hanse. Nicht vergessen. Und der Hanse eben, entscheidend wichtig natürlich in einer Hansestadt wie Hamburg. Aber man hatte überhaupt keine Probleme damit, das darzustellen. Diese Kirche, so lästerte damals der Hauptpastor von St. Jakobi, einer der vier Innenstadthauptkirchen, der aus Hessen stammte im Übrigen und nicht Plattdeutsch sprach, der lästerte, architektonisch ist denen nach 100 Jahren Reformation nichts Neues eingefallen. Überhaupt nicht. Aber es gab einen entscheidenden Unterschied zur römisch-katholischen Lehre und Tradition. Denn in den lutherischen Kirchen durfte der Altarraum betreten werden vom Volk. Das durfte in der katholischen Kirche bis Mitte der 60er Jahre des 20. Jahrhunderts nicht geschehen. Kommunion, Abendmahl, wurde vor den Chorschranken ausgeteilt, außerdem vor oder nach der Messe fürs Volk meistens und nicht in der Messe. Das war im Luthertum anders. Das Luthertum feierte selbstverständlich jeden Sonntag Messe, nannte es hier in Hamburg auch so, wir nennen es heute noch so, aber eben diese Abendmahlsfeier war eine, wo das Volk nach vorne gebeten wurde, unter beiderlei Gestalt, mit Altarumgang sogar, sodass diese Altäre auch so geschaffen waren, dass man immerhin hinten rumgehen konnte. Kniete auf der Nordseite, auf der nördlichen Seite nieder, empfing das Brot, ging hinten um den Altar herum, kniete wieder nieder und empfing auf der südlichen Seite dann den Kelch. So war diese Tradition geschaffen worden, so wurde sie auch hier geschaffen. Es wurde eine Stunde gepredigt. Also hart an der Grenze der Christenverfolgung.
Wirklich eine Stunde Predigt.
Und zwar deshalb, weil das Gesinde das Anrecht hatte auf eine einstündige Predigt, denn man hatte damit eine Stunde frei am Sonntag. Der Sonntag war ja überhaupt nicht arbeitsfrei. Das ist ja auch eine Errungenschaft des 20. Jahrhunderts, dass der Sonntag weitgehend arbeitsfrei ist. Früher war es selbstverständlich, dass die arbeiten mussten. Und dann hatten sie eine Stunde Redezeit. Und so war in den Hauptgottesdiensten die Predigt immer eine Stunde. Wir besitzen noch heute aus der barocken Kirche St. Michaelis eine Stundenuhr, die früher an der Kanzel angebracht war, mit vier Sandgläsern, die jeweils Sand für eine Viertelstunde enthielten. Die wurden umgedreht und in mancher Predigt können Sie tatsächlich nachlesen, die mitgeschrieben worden sind. Liebe Gemeinde, ich habe nun schon so viel gesagt, aber darf ich wohl noch ein Gläschen zugeben? Also sprich, darf ich noch eine Viertelstunde länger? Und die haben natürlich nicht Nein gesagt. Was sollten sie auch machen? Konnten sie eine Viertelstunde länger spielen, Karten spielen, würfeln, schlafen, sonst was machen, Geschäfte machen. Wir wissen, dass das alles passiert ist in Hamburger Kirchen. Also völlig normal bei der Predigt. Und weil immer dagegen gepredigt worden ist. Deshalb wissen wir, dass es stattgefunden hat. Und damit wurde also dieser Gottesdienst für die Menschen morgens, eigentlich jeden Morgen, zu einer auch Erholungsstunde von der Arbeit.
Die Länge fasziniert mich ja wirklich von einer Predigt. Da musste ja auch der Pastor ganz schön viel vorbereiten, wenn er eine Stunde sozusagen sprechen sollte. Müssen wir uns vorstellen, dass dann die Musik, wenn sie dann erklungen, ist das Orgelspiel oder an höheren Feiertagen eben vielleicht auch ein Gesangsstück, Vokalstück oder Kantate später dann, dass das alles noch oben aufkam auf die Länge? Denn dann kann man auch verstehen, dass die Kantaten von Telemann doch vielleicht manchmal kürzer waren als die vom Herrn Bach. Und bei Bach sind sie ja sehr oft zweiteilig gewesen, nämlich mit Vor- und nach der Predigt. War das hier dann anders?
Nein, das war hier nicht anders. Also der Hauptgottesdienst am Sonntagvormittag dauerte in der Regel 3,5 bis 4 Stunden. Und die Leute kamen ja aber nicht die ganze Zeit. Die Leute waren ja orthodox, wie in der orthodoxen Kirche heute noch. Das Volk kommt ja nicht die ganze Zeit und bleibt die ganze Zeit da, sondern es war ein Kommen und Gehen. Und die Leute kamen zur Predigt. Die reservierten Plätze wurden in Hamburg zur zweiten Strophe des Liedes vor der Predigt wurden sie freigegeben. Und dann kam der Run. Dann wollten einige Leute sitzen, die hatten keine Lust zu stehen. Dann rannten sie wie in der Oper, wenn man von oben guckt, oh, da ist noch was frei, da ist keiner besetzt, dann gehe ich mal vom billigen Platz auf den teuren Platz. So ähnlich machten es die Leute hier auch an dieser Stelle. Ja, in der Tat. Also das musikalische Leben in Hamburg war ja extrem reich. Wir hatten so wunderbare Orgeln in allen Kirchen und haben sie ja teilweise immer noch. Also eine der bedeutendsten Abschnittgerorgeln eben in St. Jacobi nach wie vor. Der Michel hatte eine Abschnittgerorgel, allerdings wohl leider ein Montagsinstrument. Also sprich eines, bei dem die Orgelbauer noch nicht so glücklich bei der Arbeit dabei waren.
Und sicher eingeschmolzen im Krieg und in einem der Kriege.
Nein, diese Orgel ist tatsächlich 1750 zerstört worden. Da hat man dann überlegt, man hatte gerade vorher überlegt, sie auszubauen und eine neue zu bauen. Und dann traf 1750 der Blitz die Kirche. Und dann kam eine Hildebrandorgel, die muss ganz wunderbar gewesen sein. Die war bis 1906 da drin. Und auf der hat Brahms zum Beispiel auch gespielt oder hat sie zumindest gehört, denn er ist ja Taufkind unserer Kirche. Und danach gab es dann eben die großen Orgeln in allen Kirchen eigentlich. Der Michel hatte nach 1906 eine der größten Orgeln der Welt mit einem Fernwerk, also einem im Gewölbe des Daches untergebrachten Teil der Orgel, häufig sehr verstimmt, mit einem langen Klangkanal und Schallkanal, der oben lief. Also von daher spielte die Musik eine große Rolle, auch die Vokalmusik. Die Gemeinde hat viel gesungen. Hamburg ist eine der ersten Städte überhaupt im evangelischen Deutschland, in denen die im Gottesdienst die Begleitung des Gemeindegesangs mit Orgel üblich wurde. Denn zuvor war es so gewesen, dass die Orgel immer Interludien gespielt hat und die Gemeinde a cappella sang, einfach auch zum Einprägen der Texte, das war die Idee. Und das wurde dann aber schon relativ früh in Hamburg, nämlich wenn ich richtig informiert bin, schon Ende des 17. Jahrhunderts aufgehoben. Aber es gab natürlich eben dann die großen Musiken hier und es gab sehr früh das Amt des Direktor Musici. Das war der staatliche Musikdirektor, der gleichzeitig auch Kantor am Johanneum war, also an der Lateinschule, an der staatlichen Lateinschule, die von Bugenhagen gegründet worden war im alten Dominikanerkloster St. Johannes. Und der hatte für die Hauptkirchen jede Woche etwas zu schreiben. Jede Woche musste er in einer der Hauptkirchen aufführen. Und das traf Telemann natürlich genauso wie dann seinen Patensohn Karl Philipp Emanuel Bach, der dann gern mal geklaut hat. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Sachen seines Vaters zur Aufführung gebracht hat, die man hier natürlich nicht kannte. Viele eigene Sachen gebracht hat natürlich auch, aber wunderbare Musik gemacht hat. Und insofern ist die Musiktradition in Hamburg sehr reich und damit waren die Gottesdienste so lang.
Ich bin ganz verwundert, dass also wirklich die Predigt eine Stunde lang gedauert haben soll, wenn die Dienstbarkeit, also die Menschen, die in Diensten standen, wenn die nur eine Stunde frei hatten, dann war das allerdings irgendwie doch schwierig. Ja, wenn dann der Gottesdienst dann 3 Stunden dauert, dann konnten die nur einen Teil des Gottesdienstes anwesend sein.
Nein, die Dienstboten gingen ja in den Frühgottesdienst, der im Sommer um 4 und im Winter um 5 begann, damit sie dann rechtzeitig wieder zu Hause waren. Der war sehr viel kürzer, damit sie rechtzeitig wieder zu Hause waren, wenn die Herrschaft also dann aufzustehen geruhte, um in den Hauptgottesdienst zu gehen. Und somit dann wieder zu Hause dann auch tätig werden konnten. Also der war nicht so, der Hauptgottesdienst war so lang. Und dann gab es einen Mittagsgottesdienst, dann gab es einen Abendgottesdienst. Es gab 4 Gottesdienste regelmäßig an jedem Sonntag. Und es gab darüber hinaus auch während der Woche unendliche viele Gottesdienste. Eigentlich 3 bis 4 in jeder Kirche. Also das Gottesdienstleben war sehr reich. Es gab nun nicht mehr die 100 Messen am Tag wie noch in der Zeit vor der Reformation. Aber dass es so ausgedünnt gewesen wäre mit einem Gottesdienst am Sonntagmorgen und das ist es dann, und ansonsten sind die Kirchen geschlossen, das war keineswegs so. Was es nicht gab, war Konzerte. Das war nicht vorgesehen. Es gab, glaube ich, im gesamten 18. Jahrhundert in Hamburg nur ein einziges Orgelkonzert, in den Hauptkirchen wohlgemerkt. Die Musiker wollten gerne natürlich Oratorien aufführen. Sie wollten Konzerte aufführen, das durften sie nicht. Die Hauptpastoren waren sehr dagegen. Das Hauptpastorenamt ist auch ein ganz wichtiges. Sie gingen in den Dom.
Das wollte ich nämlich gerade sagen. Da gibt es so eine schöne Geschichte auch von Reinhard Kaiser. Ja. Der dann gesagt hat, ich will eine Passion machen, aber nicht auf dem Bibeltext, sondern freie biblische Dichtung, was ja dann wieder der nächste Schritt war. Und da er das in Hamburg nicht machen durfte, ist er dann sozusagen in den Dom gegangen, weil der unter schwedischer Herrschaft war und da durfte man all das machen, was man hier bei den Kirchen nicht machen durfte. Also war das ein ganz schön strenges Regiment, was hier geführt wurde.
Es gab das sogenannte geistliche Ministerium. Das war die Kirchenregierung. Oberster Dienstherr war der Senat, denn Cuius Regio, Eius Religio, Augsburger Religionsfrieden 1555, bestimmte, dass der Fürst die Religion bestimmt und auch darüber wacht. Der Fürst in Hamburg ist aber immer der Senat gewesen, der Rat der Stadt. Wir hatten keinen Adel in dieser Stadt und insofern war er auch der oberste Bischof. Was dazu führte, dass der Senat seine Kathedra, seine weltliche Kathedra, in jeder der Hauptkirchen hatte. St. Michaelis heute ist die einzige Hauptkirche, in der es das Senatsgestühl noch gibt. Wir haben also eine Bank, die gehört dem Senat, die ist auch mit Gestühlwangen, also wie sie früher hier im Norden ja ganz üblich waren, geschnitzten Gestühlwangen geziert, mit Leder bezogen, gepunztem Leder bezogen, und die Ablagefläche vorne ist mit rotem Samt überzogen. Und an den Wangen ist das große Staatswappen der Freien und Hansestadt Hamburg angebracht. Das ist das Senatsgestühl. Wenn der Senat kommt, hat der Senat auch das Recht, dort zu sitzen. Weil er meistens nicht kommt, geben wir diese Reihe an jedem Sonntag frei. Da kann jeder sitzen, wer sitzen möchte. Und diese Tradition ist bis heute erhalten. Wenn wir da was sanieren müssen heute an dieser Senatsbank, dann schicke ich die Rechnung ans Rathaus. Denn diese Bank gehört dem Senat. Und das sind manchmal ganz komische Dinge. Wir hatten neulich ein kleines Konzert hier mittags. Und da waren diese Plätze nun unter Corona-Bedingungen natürlich viel, viel weiter auseinander im Senatsgestühl vergeben. Und plötzlich erschien in Begleitung eines Gastes dieses Konzertes erschien ein ehemaliger Senator, der natürlich nun das Recht hatte, dort zu sitzen. Das war dann schon etwas schwierig, weil wir das ein bisschen mit dem Protokoll ins Ringen kamen. Aber wir haben das hinbekommen, weil dieses Recht einfach besteht, dass sie dort bis dahin sitzen. So, das war das eine, der Senat. Das andere war das geistliche Ministerium, angeführt vom geistlichen Kollegium der 5 Hamburger Hauptpastoren. Die Hauptpastoren waren, ich zitiere mal einen langjährigen Kirchenvorsteher unserer Gemeinde St. Michaelis, dessen Vater einer meiner Vorgänger war und auch hamburgischer Landesbischof. Sie waren so etwas wie Regionalpäpste. Das war das herausgehobene Amt dieser Stadt. Hauptpastoren durften weder taufen noch trauen noch Abendmahl feiern. Das war nicht ihres Amtes, sondern sie waren für Lehre und Predigt da und Überwachung des wahren Glaubens. Das heißt, sie standen dem geistlichen Ministerium vor und achteten lange Zeit, nämlich bis zu Melchior Goetze, dem berühmten Melchior Goetze, mit dem Lessing sich so wunderbar gezopft hat, darauf, dass Hamburg eine orthodox-lutherische Stadt blieb. Bis dahin gab es auch viel noch Latein im Gottesdienst. Die Abendgottesdienste waren beispielsweise fast völlig auf Latein. Die biblische Lesung konnte auf Plattdeutsch wiederholt werden, musste aber nicht. Und bis dahin gab es eben auch dieses streng orthodoxe Kastendenken in der Theologie. Man durfte nicht links und rechts abweichen. Und es kamen nun auch innerhalb des Luthertums nun die ersten großen Gefahren auf. Der Pietismus im 17. Jahrhundert und dann speziell im 18. Jahrhundert. St. Michaelis bekam etwa in den 30er Jahren des 18. Jahrhunderts einen Hauptpastor, der in Halle studiert hatte.
Furchtbar, frankische Stiftung.
Genau, nämlich Wagner. Hauptpastor Wagner hat in Halle studiert. Das roch entsetzlich nach Pietismus. Also er stand erstmal unter Generalverdacht und musste sich erstmal freisprechen und beweisen, dass er nun orthodox genug war, um hier am Michel Hauptpastor werden zu können. Also ganz enges, rigides Tun. Und es gab Lehrzuchtsverfahren, dort wurden die Kandidaten geprüft. Und immer der Dienstälteste, das war Wagner dann später auch, der dienstälteste Hauptpastor, wurde dann vom geistlichen Kollegium zum Senior gewählt. Und der Senior hatte die Ordinationsrechte, hatte also die bischöfliche Funktion. Und das hat funktioniert hier bis letztlich bis 1922. Erst dann haben wir das Bischofsamt wiederbekommen. Oder 32, Entschuldigung. Erst dann haben wir das Bischofsamt wiederbekommen. Und vorher gab es das Seniorat. Und der Senior war derjenige, der dann hier das Sagen hatte, letztlich im geistlichen Ministerium. Noch etwas anderes kommt hinzu, was für Hamburg und die Reformation extrem wichtig war. Hamburg war ja immer schon, auch im Mittelalter, die Stadt der Stiftungen. Und ist es bis heute. Es gibt wohl keine Stadt, die so viele Stiftungen hat wie diese in Deutschland. Und die meisten Stiftungen wurden damals auf die großen Hauptkirchen verteilt, die im Mittelalter existiert hatten und konnten auch bei den einzelnen Hauptkirchen bleiben. Es gibt ganz lustige Stiftungen, also in St. Jakobi gibt es das Jungfer-Eding-Testament. Jungfer-Eding ist im 17. Jahrhundert verstorben, hat eine große Summe Geldes gespendet und aus diesem Geld muss, so hat sie es testamentarisch festgelegt, auf ewige Zeiten pro Jahr eine Anzahl von Damenunterwäsche mittlerer Güte für minderbemittelte Frauen gekauft werden. Und das muss St. Jakobi bis heute machen. Das ist einfach so. Also insofern, wir haben sowas auch. Wir haben die Wettgische Schulstiftung hier am Michel. Wir müssen minderbemittelte Jugendliche müssen wir unterstützen. Das können wir natürlich heute machen. Da ist nicht viel Geld, aber ein bisschen kann man da immer machen. Das heißt, wir haben in diesem Jahr gerade jetzt unter Corona-Bedingungen, wir haben gerade 2 Schüler mit Laptops versehen können. Was ja angemessen ist, das heute so zu machen und ihnen nicht irgendwie einen Hauslehrer zu bestellen. Es gab eine große mittelalterliche Stiftung in Hamburg, die konnte nicht einer Kirche zugewiesen werden. Nicht einer der 4 Hauptkirchen, bevor St. Michaelis kam, dazugewiesen werden. Das war das Hospital zum Heiligen Geist. Ein Seniorenheim, heute das größte Senioren- und Pflegeheim unserer Stadt, mit über 1200 Bewohnerinnen und Bewohnern, im Norden der Stadt gelegen. Und so entstand in der Reformationszeit eine Gruppe von jeweils 3 Laien, also keine Pastoren, 3 Laien aus jeder Hauptkirche, die als sogenannte Oberalte ein Kollegium bildeten, das Kollegium der Oberalten, das dieses Hospital zu verwalten hatte. Heute würden wir sagen, so etwas wie ein Kuratorium. Das ist natürlich schön gewesen. 3 aus 4 Hauptkirchen war wieder die heilige Zahl 12. Das haben die sich sehr drüber gefreut. Und nun kamen wir dazu, 1685, und alle Symbolik war zerstört. Plötzlich waren es 15, denn wir mussten ja auch 3 Oberalte kriegen. Diese Oberalten gibt es bis heute. Und dieses Kollegium der Oberalten gibt es auch bis heute, das in der Tat als in gewisser Weise als Aufsichtsrat für dieses nun inzwischen natürlich wirtschaftlich agierende Unternehmen Hospital zum Heiligen Geist berät und auch mitentscheidet. Ganz wichtig, dieses Oberaltenkollegium war neben dem Senat der Stadt bis in die 60er Jahre des 19. Jahrhunderts das wichtigste politische Gremium Hamburgs. Sie hatten unendliche Privilegien. Sie hatten zum Beispiel eine Straße, auf der nur sie zu Pferd reiten oder in der Kutsche reiten durften. Alle anderen mussten zu Fuß gehen, die Oberaltenallee. Heute eine der großen Ausfallstraßen Hamburgs, neben der Hamburger Straße, im Krieg natürlich total zerstört. Das waren unglaubliche Privilegien. Und es waren immer dieselben Familien, die alten, eingesessenen Hamburger Familien, die sowohl an den Hauptkirchen als auch im Oberaltenkollegium, als auch im Rat der Stadt die Entscheidungen und Geschicke der Stadt führten. Und da war der Michel natürlich ganz drin. Und alle achteten darauf, dass das lutherische Erbe bewahrt blieb.
Und Netzwerke haben zu allen Jahrzehnten immer hervorragend funktioniert, würde ich sagen. Mich würde noch interessieren, wer hat denn das Geld für dieses Hospital aufgebracht? Mussten das alle Kirchspiele aufbringen oder wurde das gesammelt oder wie funktionierte das?
Es war ja Geld vorhanden. Das Hospital hatte große Ländereien. Zum Beispiel haben wir diskutieren in Hamburg ja gerade darüber, ob der Winterdom stattfinden darf. Unser großer Jahrmarkt in Hamburg heißt Dom, weil er mal ursprünglich im Hamburger Dom begonnen hat. Und dieser Dom findet statt auf dem Heiligen Geistfeld. Ein riesiges Feld hier mitten in der Stadt zwischen der Neustadt, also dem Michel und St. Pauli gelegen. Und dieses Heiligen Geistfeld gehörte dem Hospital zum Heiligen Geist. Die hatten also große Ländereien, die sie verpachten konnten. Und daraus kam natürlich Geld. Deshalb brauchte man Leute, die Verständnis von Ökonomie hatten, die Verständnis von Jura hatten, die Verständnis vom Kaufmannsgeist hatten und brauchte dann diese Oberalten, die eben das alles durch ihr Wissen, durch ihr Kenntnis, durch ihr ehrenamtliches Engagement auch am Laufen hielten, damit den Armen und Siechen geholfen werden konnte. Das war die Idee. Insofern, daher hatten die viel Geld. Es gab natürlich immer auch Kollekten. Und es gab eben etwas, was 1527 Johannes Bugenhagen, der Reformator dieser Stadt, der aus Pommern gerufen worden war, deshalb gut Plattdeutsch konnte, für Hamburg gemacht hat, nämlich die Gotteskastenordnung für St. Nikolai, also für die Mutterkirche des Michel. Was hat er gemacht? Er hat gesagt, wir müssen sehen, dass wir die Finanzen ordnen in der Kirche. Die Leute haben vorher durch Spenden und Stiftungen den gottesdienstlichen Betrieb und damit auch das Salär der Priester letztlich unterstützt. Der Dom schickte nur 3 Seelsorger an jede Kirche, aber es gab zig Seelsorger an jeder Kirche. Die mussten sehen, wie sie zurechtkamen und waren meistens arge Hungerleider. Das sollte geändert und das sollte vor allen Dingen geordnet werden. Und darum diese Gotteskastenordnung. Es wurde ein Gotteskasten tatsächlich in jede Kirche gestellt und es wurden Menschen bestimmt, die über diesen Gotteskasten zu wachen hatten und über die Verteilung der Gelder.
Also Gotteskasten war die Sammelbüchse?
Ja, und das war eine große Sammelbüchse. Der einzige Gotteskasten, der erhalten ist, ist der in St. Michaelis. In keiner anderen Hauptkirche gibt es noch den alten Gotteskasten. Unser Gotteskasten war das Architektengeschenk des Architekten Ernst Georg Sonin nach der Wiedererrichtung der Kirche 1762. Da hat er ein Jahr später diesen Gotteskasten, der wie so eine barocke Reisetruhe gestaltet ist, aus Messing, Bronze geschlagen, ganz wunderbar gemacht, mit einer Darstellung des Erzengel Michael darauf, der gerade sehr niedlich, also fast ein bisschen naiv, dem Drachen die Lanze in den Hals steckt, mit Maiglöckchen und Blümchen garniert, also wunderhübsch gemacht, mit einem hochkomplizierten Schließsystem, das ich jetzt hier auch nicht im Einzelnen darlegen werde. Und dieser Gotteskasten ist erhalten geblieben durch alle Brände und Zerstörungen des Michel in den Folgejahrhunderten. Und in diesem Gotteskasten wurde gesammelt. Da wurde gesammelt und dann wurde verteilt an die Armen. Da unterschied man, und da haben übrigens calvinistische und lutherische Kreise völlig gleich agiert, da wurde unterschieden zwischen den ehrbaren Armen und den nicht nicht ehrbaren Armen. Also es gab Menschen, die waren eben schuldhaft in Armut geraten und da hatte man auch keine Bedürfnisse, sie zu unterstützen. Während man die eben nicht schuldhaft in Armut gefallenen Menschen durchaus daraus unterstützte. Gleichzeitig aber sollte aus den Geldern des Gotteskasten eine regelmäßige und angemessene Belohnung oder Besoldung, würden wir heute sagen, eigentlich Alimentierung von Pastoren und Lehrern passieren. Also dieses Ideal wieder des reformatorischen Ansatzes, wir brauchen Bildung, für die Jugend. Nur wenn die Jugend gebildet ist, kann ein Gemeinschaftssinn entstehen und kann auch eine Gemeinschaft aufleben. Und wir brauchen religiöse Bildung, wir brauchen Theologie, wir brauchen die Predigt, wir brauchen das Wort Gottes. Deshalb sollen Pastoren und Lehrer angemessen besoldet werden. Und es ist ja interessant, dass eigentlich bis heute weitgehend Pastoren in den Landeskirchen und Lehrer gleich besoldet werden. Das hat sich bis heute weitgehend nicht geändert. Die liegen alle so zwischen A13 und A14, jedenfalls im Gymnasialbereich. Also natürlich sind Lehrer auch unterschiedlich besoldet und angehende Pastoren werden auch ein bisschen weniger besoldet. Aber genauso ist es bis heute erhalten. Das war die Idee dieses Gotteskastens. Darüber wurde arg gewacht. Man hat die Ämter vergeben, auch nicht an die Pastoren, sondern wieder an Laien. Also auch die Beteiligung von Menschen, die nicht in der klerikalen Hierarchie sind, sondern von außen reinkommen, dieses gelebte Priestertum aller Getauften ist etwas entscheidend Wichtiges an dieser Stelle schon von Anfang an gewesen, was dann eben auch selbstverständlich hier in St. Michaelis übernommen worden ist. Weiterhin ist ganz wichtig, auch das ein Ergebnis der Reformation, dass die lutherische Tradition hier gesagt hat, das Kirchspiel ist zugleich die politische Verwaltungseinheit. Jedes Kirchspiel kriegte eine eigene Farbe, hatte eine eigene Bürgerwehr, die für Hamburg ganz wichtig war. Hamburg hatte keine Berufsarmee, Hamburg hatte Bürgerwehren in den einzelnen Stadtteilen, die wie in den Niederlanden an ihren Farben erkennbar waren. Da sieht man wieder auch diese Verbindung. Und hatte einen eigenen Bürgermeister, der dann zugleich auch Patron der Kirche war. Also sprich, den Senat in der Kirche vertrat. Und somit auch dem Kirchenvorstand, also dem Kollegium der Herren, wie man sagte, Vorstand. Das war so bis 1918. Es gibt eine wunderbare Erzählung, oder nicht Erzählung, sondern ein wunderbares Protokoll der letzten Sitzung des Kirchenvorstandes von St. Michaelis im Phoenixsaal des Rathauses 1918, als dann der damalig zuständige Senator sein Amt als Patron der Kirche niederlegte und nun ein anderer Vorsitzender des Kirchenvorstandes gewählt wurde, nämlich mit der Trennung von Staat und Kirche 1918, während draußen die Arbeiter demonstrierten und Arbeiterräte forderten. Also ganz, ganz spannende Zeitzeugnisse aus dieser Zeit, wie eine lange, lange Tradition dann erst mit Ende des Ersten Weltkriegs zu Ende gegangen ist.
Darf ich da nochmal nachfragen, Herr Röde? Diese Tradition, von der Sie ja eben sprachen, dass die bis Anfang des 20. Jahrhunderts Bestand hatte, die geht wirklich zurück auf die, ich sag mal, Neuordnung durch Bugenhagen und andere, also sozusagen, das ist echtes reformatorisches Erbe?
Ja, das ist echtes reformatorisches Erbe. Bürgermeister Wedken, von dem ich sprach, das war der von Nicolai. Bürgermeister Wedken gab sein Grundstück, um da den Friedhof zu errichten, auf dem dann das Gelände St. Michaelis später, erste St. Michaeliskirche gebaut worden ist. Und das war der Patron von St. Nicolai damals. Und das ist reine Reformationszeit. 16. Jahrhundert. So lange hat das angehalten, so lange hat auch dieses ganze System relativ gut funktioniert, durch alle Zeiten der Aufklärung hindurch, wo ja dann, gerade was den Michel betrifft, durch die Zerstörung der Kirche tatsächlich etwas Bahnbrechendes passiert ist. Also diese Zerstörung 1750 im März durch einen Blitzschlag hat natürlich wieder dazu geführt, wie später dann auch noch und immer wieder, wenn irgendein Schlag über die Stadt kam, Sie haben es vorhin schon erwähnt, dass die Strafe Gottes nun auf das Volk herabgekommen ist, als ob da so ein geifernder alter Zeus da oben sitzt, der mit Blitzen und mit Spießen und mit Peitschen und was weiß ich bewaffnet nun auf das Volk herabguckt. Ich frage mich, wozu dann Jesus überhaupt gekommen ist. Was ist denn Erlösung, wenn da immer noch so ein geifernder alter Mann sitzt mit langem wallenden Bart und grimmigem Blick? Unabhängig davon, es wurde natürlich dann diese Kirche ganz schnell wieder aufgebaut, aber völlig anders als geplant. Völlig anders. Man nahm im 18. Jahrhundert zwei Architekten, die sich auf den Tod nicht ausstehen konnten, um es mal sehr salopp zu sagen, die gegeneinander bauten. Nämlich einmal ein Steinmetz, Johann Leonhard Prey, der sehr klassisch bauen wollte, der schöne Kirchen auch gebaut hat hier in Hamburg. St. Georg, in der Vorstadt St. Georg steht wenigstens noch der Turm seiner Kirche. Der Rest ist im Zweiten Weltkrieg zerstört worden. Und ein junger Spund, muss man sagen, ein gebildeter Mathematiker mit großen Fürsprechern im Senat, der zuvor, und das konnte er als Architekt als einziges vorweisen, nur eine Brauerei gebaut hatte, der kriegte nun den Zuschlag, diese Kirche mitzubauen. Und die haben sich gestritten wie die Kesselflicker, das muss ganz furchtbar gewesen sein, bis dahin, dass dann der Senat ihm einen Verweis nach dem anderen gegeben hat, der beschlossen hat, hier darf erst tatsächlich der eine Woche entscheiden und dann der andere an die nächste Woche entscheiden. Das war wie Schilder, wie hat Gryphius so schön geschrieben, es ist, wohin man sieht, nur Eitelkeit auf Erden, was dieser heute baut, reißt jener morgen ein. So war es dann, so ähnlich.
Es ist noch heute.
Ja, na gut. Es war 2 Jahre Baustillstand und zwar wie bei der Elbphilharmonie, Jahrhunderte später, stritt man sich darum, ob man die Decke auf die 4 Säulen ablegen kann oder ob das ganze Gebäude dann zusammenbricht. Sonin sagte, Mensch, ich habe das doch berechnet, ich bin Mathematiker. Dann starb irgendwann Prey und Sonin hatte freie Bahn und machte daraus, aus dieser neuen Michaeliskirche, immer noch ganz im Sinn des Luthertums, aber auch der neuen Zeit, letztlich einen fast aufklärerischen Bau. Hamburg war neben London nicht nur die große Stadt der Aufklärung, sondern auch die große Stadt der Freimaurerei. Age of Enlightenment. Sonin war nicht Mitglied der ältesten Hamburger Loge Absalom zu den 3 Nesseln, sondern stand ihr sehr nahe. Es ist nicht nachweisbar, dass er da Mitglied war. Und das sieht man diesem Kirchenbau an. Er hat mehrere Eingänge. Er hat hohe Klarglasfenster. Das wirkt ja fast reformiert. Aber die Idee ist, wir grenzen uns von der Welt nicht mehr ab. Wir sagen nicht mehr die böse Welt da draußen und wir haben hier das Heilsinstitut Kirche hier drinnen und sind hier im geschützten Raum, sondern wir wollen die Welt von draußen wahrnehmen. Wir wollen wahrnehmen, ob es regnet, schneit, die Sonne scheint, dass da Häuser sind, dass dort Bäume stehen. Wenn Sie sich die reformierte, in Anführungsstrichen, Malerei des 17. Jahrhunderts aus den Niederlanden angucken und gerade dort diese wunderbaren Kircheninterieurs, einer nach den Bilderstürmen, dann haben sie auf diesen Bildern aus dem 17. Jahrhundert schon sehr häufig die großen Fenster, man hat die Buntglasfenster entfernt und durch Klarglasfenster ersetzt, wo sie durch die Fenster hindurch die Giebel der Häuser sehen können, wo sie das Treiben der Menschen sehen können.
Und das ist aber auch Calvinismus.
Natürlich. Und genau das setzt da um. Nämlich weg von der Engführung, was ist lutherisch? Theologen sagen immer noch, die hatten sich hier vorher darum gestritten, welche Kirchturmart man haben darf. Denn geschweifte Hauben, wie in Katharinen oder wie auch der Michel früher hatte, das ist welsch. Das ist welsch und damit ist es reformiert. Eine lutherische Kirche hat bitteschön einen Pyramidenturm. Darum hat man sich hier in Hamburg gestritten. Jetzt zurück zu Sonin im 18. Jahrhundert. Er sagt, wir wollen die Welt reinholen. Und er sagt noch etwas anderes. Die ganze mittelalterliche Symbolik, die den Kirchbau auch des ersten Michel noch bestimmt hat. Großes Portal im Westen, Altarraum im Osten. Natürlich war auch der neue Michel wieder geostet, wie 90% aller Kirchen. Aber Sonin hat keinen Eingang mehr im Westen vorgesehen. Da war nur noch eine kleine Tür für den Totengräber, um in der Krypta dann die Toten zu beerdigen. Die Haupteingänge, und das war wirklich fast eine soziologische Gedankenführung, im Norden und im Süden. Denn im Norden war es der Eingang der Menschen, die nördlich davon auf dem und um den Großneumarkt, die Mitte dieses Stadtteils herum, gelebt haben. Und der Süden war der Ausgang zum Hafen, wo die meisten dieser Menschen tagsüber ihre Arbeit hatten. Das heißt, Sonin wollte, dass die symbolisch 6-mal die Woche von montags bis sonnabends durch diese Kirche durchgehen und sonntags dann möglicherweise auch kommen und diesen Gottesdienst miterleben und mitfeiern, der immer noch so festlich war und immer noch ganz reich war, der übrigens auch nicht im Schwarzen Talar gefeiert wurde, wie man meint, sondern der wurde hier bis Ende des 18. Jahrhunderts in prächtigsten Messgewändern gefeiert, mit Brokat und Gold und reich bestickt und mit Bildwerken, also wie man sich das gar nicht als evangelische Kirche vorstellen kann. Das war hier völlig normal in Hamburg und wurde dann per Senatsordre abgeschafft, weil die Männer nun schwarze Anzüge trugen, auch auf der Straße und eben nun nicht mehr wie die Harlekine rumlaufen wollten in ihrem eigenen Gefühl der Aufklärung und des Aufgeklärtseins. Aber diese Kirche ist tatsächlich ein klassisches Beispiel für diese Haltung des aufklärerischen Geistes. Das Ganze aber für eine letztlich ungebildete Gemeinde. Das muss man sich auch mal vorstellen, welche Diskrepanz dort besteht zwischen den Bauleuten dieser Kirche noch im 18. Jahrhundert und der Bevölkerung, für die diese Kirche gebaut wird. Deshalb sind viele Menschen auch hier nicht gerne hergegangen, speziell dann im 19. und 20. Jahrhundert. Darum hat man auch dann eine zweite Kirche im 20. Jahrhundert unten am Hafen gebaut, eine Tochterkirche von St. Michaelis, die war eher strenger, also die war richtig, war so ein neoromanischer Bau, eher düster. Aber das kam dem Hafenarbeiter da unten unten am Hafen viel näher und da wurde auch Plattdeutsch snackt und dann war das auch eins später. Und das heißt also, für die, die das nicht verstehen, da wurde Plattdeutsch gesprochen und das war dann für die auch besser. Und der Michel war eben tatsächlich mit seiner Ausstattung dann etwas, was die Leute dann auch für zu groß erachtet haben, die hier lebten, für zu prächtig erachtet haben.
In welcher Zeit sind wir jetzt?
Wir sind immer noch im 18. Jahrhundert. Sonin baut aber jetzt im Gegensatz zur ersten Kirche tatsächlich eine bildlose Kirche. Er arbeitet viel mehr mit anderen Bildern. Er arbeitet mit Stuck, unendlich viel Stuck. Er arbeitet mit dem Licht, das hier bei einer Kirche, die keine große Wohnbebauung um sich herum hatte in der damaligen Zeit, im 18. Jahrhundert, dann zu unterschiedlichen Tages- und Jahreszeiten unglaubliche Spiele, Lichtspiele in die Kirche hinein projizierte. Auf wunderbare Art und Weise. Das ist bis heute so, in Teilen erhalten. Gerade im Herbst und im Frühjahr ist das wunderbar erkennbar in den Abendgottesdiensten, wenn dann plötzlich irgendwelche Teile der Kirche angestrahlt sind. Für 10 Minuten, dann wandert die Sonne weiter, da ist wieder Schatten und irgendwo anders leuchtet etwas auf. Das ist die Idee des weißen Raumes in der Barockzeit, wie wir sie auch in der Würzburger Residenz kennen, der nur durch Kerzenlicht und durch Sonnenlicht, durch Schatten- und Lichtwirkung von Stuck und Wandführung letztlich zu einem ganz lebendigen Raum wird und in dieser Lebendigkeit wie ein Kaleidoskop sich auch ständig wandelt. Die Idee dieser Aufklärung war ja nicht, die Menschen dümmer werden zu lassen, sondern im Gegenteil, die Menschen klüger zu machen, und zwar viele Menschen klüger zu machen. Sonin hat man am Morgen nach seinem Tod gefunden mit einer Ausgabe von Erasmus' Neuem Testament auf Griechisch in der Hand. Das war also aus der Hand gefallen. Es gab vorher kein Neues Testament auf Griechisch. Luther hatte keines, das ihm zur Verfügung stand. Das hat Erasmus parallel zu Luthers Übersetzung zum ersten Mal herausgegeben. Es gab das nur auf Latein und insofern schwierig, weil das griechische Original natürlich noch mal was anderes ist als die lateinische Übertragung. Also das alte reformatorische Bildungsideal, das durch Schule, durch Bibel, durch die Fähigkeit der Menschen zu lesen und zu schreiben, aber auch, und das darf man nicht vergessen, durch Musik weit, weit, weit in die Bevölkerung hineingetragen werden sollte, ist durchgehalten worden, letztlich bis ins 19. Jahrhundert, dann eine Zeit lang mal vergessen worden, dann wieder aufgenommen worden, zum Beispiel von einem Johann Hinrich Wiechern und seiner inneren Mission und den Jungs, die er dann im Rauen Haus in Hamburg unterrichtet, aber auch gleichzeitig gebildet hat und letztlich ein Ideal bis heute. Das ist das reformatorische Ideal, was ja auch nicht vom Himmel gefallen ist, sondern natürlich auch schon wieder weit zurückgeht auf alte Zeiten. Die karolingische Renaissance wollte genau das Gleiche. Schulbildung im 9. Jahrhundert, Schulbildung, Gebete können. Und da greift die Reformation im 16. Jahrhundert natürlich auf diese alten Ideale zurück. Gefördert durch die Renaissance, gefördert dann im 18. Jahrhundert durch die Aufklärung und letztlich gefördert bis heute. Dieses Ideal haben wir ja nicht aufgegeben in dieser Zeit. Und insofern sind wir nach wie vor, wir sind als Kirchen, verstehen wir uns als Erzählorte, als Versammlungsorte, als Erinnerungsorte, als Klangorte, aber eben auch als Bildungsorte nach wie vor. Und da haben Kirchen, glaube ich, immer noch ihren auch ganz wichtigen Stand, selbst in so einer säkularisierten Gesellschaft wie der, in der wir heute leben.